Bei Resolutionen, bei denen wir als Völkerrechtsstudenten und Studentinnen haben wir uns wirklich darüber gebeugt und versucht zu interpretieren, warum ist das jetzt genauso geschrieben, was haben die Staaten gemeint. Und da ist jetzt meine Erfahrung manchmal einfach, die Antwort ist, es war 4 Uhr morgens, niemand mochte mehr und das ist einfach das Beste, was wir rausholen konnten.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts «Begegnungen at Fonditude». Ich bin Selina Heinen, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung und gegenüber von mir sitzt Christina Veyrones. Hallo Christina, willkommen. Es freut mich, dass du heute hier bist.
Hallo Selina, danke für die Einladung.
Ja, bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne vorstellen. Du hast internationale Beziehungen in Genf studiert, einen LLM in Völkerrecht an der Universität Leiden absolviert und schließlich in Genf und Washington DC auch im Bereich Völkerrecht promoviert. Seit über 10 Jahren arbeitest du beim EDA. Angefangen hast du als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann hast du den Concours Diplomatique erfolgreich durchlaufen und bist nun seit 5 Jahren Diplomatin. Seit 2 Jahren leitest du zudem in der Abteilung UNO des Staatssekretariats die Sektion Generalversammlung, ECOSOC und Menschenrechtsrat. Und nicht zuletzt bist du ehemalige Geförderte der Schweizerischen Studienstiftung. Als Stifterin hast du damals die Teilnahme der Studienstiftung an der National Model United Nations Conference in New York initiiert. Dein Engagement für die Studienstiftung hat mit deinem Austritt aber nicht geendet, sondern du unterstützt die Stiftung auch heute noch tatkräftig, unter anderem als Assessorin. Während der Vorbereitung für dieses Gespräch bin ich auf die 5-teilige SRF-Serie «Die jungen Diplomaten» gestoßen. Diese ist 2019 ausgestrahlt worden. Du warst damals eine von 5 angehenden Diplomatinnen und Diplomaten, die von SRF während des Concours Diplomatique begleitet wurde. Die Serie wollte einen Blick hinter die Kulissen der Welt der Diplomatie geben. Meine Frage an dich, was war so dein Eindruck von der Serie? Hat sie deiner Meinung nach ein authentisches Bild von der diplomatischen Karriere gegeben oder wurden eher Klischees reproduziert?
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Serie hat einen guten Einblick vermittelt, so in was ein Teil der diplomatischen Arbeit sein kann. Sie hat sich nicht so stark, finde ich, auf die gängigen Klischees wie Güppli trinken und so weiter und so fort. Das hat sie wirklich nicht aufgenommen. Meiner Meinung nach hätte man aber noch ein bisschen stärker das diplomatische Handwerk in den Vordergrund stellen können. Also es ist, die Journalisten haben damals entschieden, dass auch ein starker Fokus auf das Private gelegt wird, dass auch Vereinbarkeit, Familie und Diplomatie sozusagen. Und das steht für mich sehr stark im Vordergrund in dieser Serie. Und es hätte, also zumindest von mir weiß ich, dass es auch noch andere Szenen und Möglichkeiten gegeben hätte, um das diplomatische Handwerk ein bisschen näher zu bringen. Aber die Reaktion, die ich bekommen habe von verschiedenen Leuten, sind sehr positiv auf die Serie. Also ich denke, insofern ist es wahrscheinlich schon gelungen, ein Bild von Diplomaten, Diplomatinnen als Menschen vielleicht zu vermitteln. Und ich glaube, das war auch das Ziel der Serie.
Mhm. Wie ich erwähnt habe, hast du internationale Beziehungen studiert und in Völkerrecht promoviert. Als Diplomatin trägst du nun selber zum Völkerrecht bei. Woher kam denn der Wunsch, Diplomatin zu werden?
Ich habe mich schon früh eigentlich so für das Internationale interessiert und es hat mich immer gereizt, mit Personen und Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zusammen zu arbeiten und zusammen irgendwie Lösungen zu finden. Das hat mich, glaube ich, primär motiviert für, ich sage jetzt mal, eine internationale Karriere. Und dann, ich glaube, es ist ein bisschen, wie du sagst, eben mit dem Völkerrecht. Also das Völkerrecht es ist wirklich so studientechnisch meine erste große Liebe gewesen. Und dieser Gedanke, dass man eben durch Verhandlungen beiträgt, dieses Völkerrecht entweder neu zu schaffen oder zu interpretieren, zu präzisieren, das hat mich schon sehr gereizt, nicht einfach nur diese Texte zu interpretieren, sondern wirklich auch dahinter zu sehen, wie entstehen sie denn, was passiert denn genau, bis so eine Resolution zum Beispiel steht.
Entspricht deine Arbeit nun den Erwartungen, die du damals hattest?
Ja, in weiten Teilen entspricht sie wirklich dem, was ich erwartet habe. Vielleicht bei Resolutionen, bei denen wir als Völkerrechtsstudenten und Studentinnen haben wir uns wirklich darüber gebeugt und versucht zu interpretieren, warum ist das jetzt genauso geschrieben, was haben die Staaten gemeint. Und da ist jetzt meine Erfahrung manchmal einfach, die Antwort ist, es war 4 Uhr morgens, niemand mochte mehr und das ist einfach das Beste, was wir rausholen konnten. Das ist dann manchmal ein bisschen weniger tiefgründig, als man vielleicht denken würde.
Als Diplomatin wirst du regelmäßig an neue Einsatzorte versetzt. Das ist sehr spannend und auch abwechslungsreich. Gleichzeitig ist es aber auch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden, unter anderem in Bezug auf die Vereinbarung von Berufs- und Privatleben. Hattest du diesbezüglich keine Bedenken, als du dich für eine diplomatische Karriere entschieden hast?
Ich hatte keine Bedenken, aber man muss sich dem schon sehr bewusst sein. Also dass, wenn man Diplomat oder Diplomatin werden will, ist das Teil davon. Also dieses Versetztwerden, das bedeutet eben auch eine Lösung finden mit dem Partner, der Partnerin, der Familie. Das ist einfach so. Also das kann man nicht ändern. Wenn man damit ein Problem hat, dann kann man nicht diese Arbeit tun. Ich glaube, es ist dort einfach wichtig, dass der Partner oder die Partnerin frühzeitig eingebunden ist, also dass man das vorgängig auch diskutiert, bevor man sich auf diesen Konkordiplomatik einlässt. Ja, dass man einfach, dass allen klar ist, auf was man sich hier eben einlässt. Und dann auch, wenn es dann zu den Versetzungen kommt, dass einfach eben die Partner, Partnerinnen einbezogen werden, wohin gehen wir, was sind die Möglichkeiten. Und dann ist es wirklich eine Diskussion, eine konkrete Diskussion, sobald man weiß, wohin es geht, wie gehen wir damit um, welche Lösungen sind möglich, welche sind vielleicht nicht möglich. Es ist eine andere Diskussion, ob wir von Paris oder irgendwie von Washington DC sprechen.
Und würdest du sagen, dass dein Beruf nicht nur Beruf ist, sondern auch eine Art Lebensweise?
Ja, ich glaube, das beschreibt es recht gut. Also es hat einen sehr starken Einfluss auf das Leben, also dieser Beruf. Und im Ausland, also gerade im Ausland, ist man dann auch nie 100% einfach Privatperson, sondern man vertritt ja dann immer ein bisschen die Schweiz. Natürlich hat man auch Freizeit, aber selbst dort ein bisschen darauf achten, wie man sich benimmt, muss man selbstverständlich auch dort. Von daher, es ist schon eine enge Verflechtung, würde ich jetzt sagen, von Beruf und Lebensweise.
Hast du ein diplomatisches Vorbild, das dich besonders motiviert oder wonach du strebst?
Ja, mein diplomatisches und persönliches Vorbild ist Alexandra Baumann. Sie ist momentan Botschafterin und Abteilungsleiterin der Abteilung Wissenschaft und Nachhaltigkeit. Sie war meine Chefin in New York, also ich habe direkt unter ihr gearbeitet und sie ist wirklich einerseits als Chefin und aber auch als Diplomatin eine Person, also ich möchte gerne so ähnlich sein wie sie. Ich finde, sie hat eine sehr, sehr gute Art zuzuhören, eine sehr menschliche Art zuzuhören, sei das jetzt mir als Untergebener, aber auch Partnern in Verhandlungen und auch Partnern, mit denen man eben nicht unbedingt einer Meinung ist. Sie hört sehr aufmerksam zu, sehr empathisch zu und ich hatte immer das Gefühl, sie versteht sehr rasch, wo eigentlich die Herausforderung des Gegenüber ist oder das Problem des Gegenüber ist. Dann gleichzeitig ist sie ist sehr direkt, also sie ist jemand, der direkt die Meinung auch sagt und nicht so um den heißen Brei herum redet, das schätze ich sehr. Und sie hat mir als wirklich damals ja ganz junge Diplomatin sehr viel Vertrauen entgegengebracht und hat mich auch wirklich machen lassen. Also ich konnte wirklich ausprobieren, selber Verantwortung übernehmen Und sie war aber immer da, hatte eine offene Tür. Ich konnte mit allen Fragen jederzeit zu ihr gehen und sie hat mich dann unterstützt. Also sie ist wirklich eine Person, die ich sehr bewundere.
Du nennst eine Frau als dein Vorbild. Nun ist der Diplomatenberuf immer noch recht männerdominiert, weltweit und auch in der Schweiz. Der Anteil Schweizer Diplomatinnen nimmt zwar zu, aber sie sind nach wie vor in der Minderheit. Zum Beispiel hat etwas mehr als ein Viertel der Schweizer Auslandsvertretungen derzeit eine Frau an ihrer Spitze. Wie schätzt du die diesbezüglichen Entwicklungen ein und was muss deiner Meinung nach geschehen, damit das Geschlechterverhältnis in der Schweizer Diplomatie ausgeglichener wird?
Ich glaube, zuerst muss man vielleicht sagen, ja, der Diplomatenberuf ist immer noch relativ männerdominiert. Ich denke, die Schweizer Diplomatie ist nicht so schlecht unterwegs. Also es waren schon sehr viele Botschaften im Ausland hatten oder haben eine Missionschefin gehabt. Also noch nicht, längst nicht alle. Also es gibt definitiv noch Luft nach oben. Aber im Vergleich zu anderen Ländern sind wir nicht so schlecht unterwegs, würde ich sagen. Was geschehen muss, ich denke, es sind wahrscheinlich zwei Sachen. Einerseits müssen Frauen eine Chance erhalten, also dass man vielleicht eben bei gleichen Qualifikationen oder ähnlichen Qualifikationen wirklich auch Frauen die Chance gibt, Führungspositionen einzunehmen. Ich denke, das passiert bis zu einem gewissen Grad schon. Dort kommt natürlich alles, was dann mit Bewerbungen hinten dran kommt, kommt eben dazu. Also, dass man sich bewusst ist, dass sich Frauen anders präsentieren und verhalten als Männer zum Beispiel. Das muss man sich wirklich aktiv bewusst sein. Der zweite Teil ist dann vielleicht ein bisschen auch auf die Frauen und die jungen Frauen selber. Also, man muss sich auch getrauen, so eine Führungsposition wahrzunehmen. Vielleicht, ja, ist so ein bisschen die typische Frauenkrankheit dann manchmal, dass man sagt, ah, nein, das kann ich doch nicht. Und ich denke, es können es eigentlich sehr, sehr viele können es. Und sie müssen sich nur wirklich diesen Ruck geben und sagen, doch, das versuche ich jetzt.
Siehst du eine Verantwortung, hier etwas daran zu ändern?
Ja, ich denke, ich meine eben, ich bin jetzt Sektionschefin, also ich habe auch ein bisschen mehr Verantwortung jetzt und ich denke, es ist schon in der Verantwortung der Chefs und Chefinnen eben auch ihre Untergebenen zu motivieren und zu sagen, versuch es, bewirb dich für diese Leitungsposition. Allzu viel kann ja eigentlich gar nicht passieren. Also man kann auch einfach nicht genommen werden, aber das ist ja auch nicht so dramatisch, oder? Und dass man dort dann wirklich einfach gezielt versucht, jungen Frauen, nicht nur Frauen natürlich, auch den Männern, einfach den Rücken zu stärken und sie zu fördern und zu fordern, dass sie das dann auch wagen.
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, du bist Sektionsleiterin seit 2 Jahren. Was sind so deine wertvollsten Einsichten, die du in dieser Leitungsfunktion gewinnen konntest?
Für mich als Chefin ist eigentlich das Vertrauen zentral. Ich glaube, ich bringe meinen Mitarbeitenden sehr viel Vertrauen entgegen und ich lasse sie auch einfach ein bisschen machen. Aber gleichzeitig habe ich auch das Vertrauen in sie, dass sie eben kommen, wenn sie etwas brauchen von mir. Also sobald es zum Beispiel politisch heikel wird, dass sie mich informieren, dass wir zusammen anschauen, wie wir weitergehen. Und ich habe bis jetzt eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also dass man sie wirklich sie unterstützt, selber zu machen und selber auch Entscheide zu fällen. Ich versuche sie auch, also sie machen das, sie sind ein super Team, also sie kommen zum Beispiel selber mit Vorschlägen, wie sie jetzt weitergehen würden. Und das verlange ich so ein bisschen, weil ich eigentlich nicht ich diejenige sein will, die immer die Lösungen präsentiert, sondern die Lösung muss eigentlich von ihnen kommen. Und dann diskutieren wir es, manchmal bin ich einverstanden, manchmal bin ich nicht einverstanden und dann sprechen wir darüber und entscheiden, wie wir weitermachen. Also wirklich den Raum geben, ich glaube, das scheint mir wichtig.
Mhm. Ja. Während des 2-jährigen Concours Diplomatique hast du deine praktische Ausbildung in der ständigen UNO-Mission der Schweiz in York absolviert. Und wie erwähnt, eben bist du momentan in der Schweiz stationiert und in 2 Jahren geht es dann wieder ins Ausland. Welche politischen und kulturellen Kontexte würden dich am meisten reizen?
Ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen ein UNO-Groupie bin. Also ich, so diese multilaterale Welt gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Es muss nicht zwingend die UNO sein, aber das ist die, die ich am besten kenne. Von daher, ich würde bestimmt schauen, ob es die Möglichkeit gäbe, in einem multilateralen Umfeld weiterhin tätig zu sein. Gleichzeitig war ich eigentlich noch nie in einem rein bilateralen Umfeld tätig. Also ich habe zuvor im Bereich EU, das ja auch nicht rein bilateral ist, gearbeitet, dann eben UNO. Von daher würde es mich schon auch reizen, wirklich auf eine bilaterale Botschaft, vielleicht eine eher kleinere Botschaft, wo man auch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten hat, wie zusammen, also die Zusammenarbeit mit diesem Land, wie das funktionieren kann. Das würde mich schon auch mal sehr interessieren. Mhm.
Als Diplomatin bist du beruflich voll eingespannt. Dein Berufsalltag erfordert oft ein persönliches Engagement, das weit über die normalen Bürozeiten hinausgeht. Wie lädst du deine Batterien wieder auf?
Für mich ist das Wichtigste, um meine Batterien wieder aufzuladen, ist eigentlich so mit den Händen etwas tun. Also so das handwerkliche Arbeiten. Ich nähe sehr viel, also ich nähe selber Kleider für mich und für andere. Ich habe auch angefangen, Schuhe zu machen, also Schuhmacherei zu betreiben sozusagen. Also diese Mischung von eben wirklich Handwerk und etwas erstellen und auch Kreativität, aber eben nicht mit Worten und mit anderen, sondern mit Materialien und etwas physisch Greifbares zu schaffen, das hilft mir sehr.
Mhm. Du hast es gerade ein bisschen angedeutet. Würdest du also sagen, dass Kreativität auch in der Diplomatie wichtig ist und nicht nur eben im Kleiderdesignen oder in Schuhe machen?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, Kreativität ist ein guter Zug oder ein guter Faktor in der Diplomatie. Auch weil es einfach zum Teil gilt, kreative Lösungen zu finden. Also man verhandelt über einen Text und merkt, man kommt hier nicht weiter, weil das Gegenüber oder die Gegenüber einfach ein Problem haben mit einem gewissen Ausdruck oder an einer gewissen Stelle. Und da muss man dann kreative Lösungen finden.
Mhm. Zu deiner diplomatischen Ausbildung gehörte ja auch so ein Kurs zu den korrekten Umgangsformen auf dem diplomatischen Parkett, eine Art Etikettekurs. Und in der SRF-Serie, die ich eingangs erwähnt habe, hat deine Kursleiterin erklärt, dass in puncto Bekleidung das Prinzip vorherrscht, je höher der Rang, desto farbloser die Garderobe. Ja, wie stehst du zu diesem Konzept?
Also ich habe das, glaube ich, schon in der SRF-Serie ein bisschen in Frage gestellt. Es ist einfach, ich finde Farbe schön und ich trage auch gern Farbe. Jetzt nicht schreiend bunt, sondern einfach so ein bisschen kombiniert. Dann eben mal zum Beispiel, wenn es sehr farbig ist, kombiniert mit Schwarz. Ich muss aber zugeben, das hat mir schon zu denken gegeben in diesem Kurs. Und heute, wenn ich zum Beispiel das erste Mal jemanden treffe und diese Person kennt mich nicht, habe ich eher die Tendenz zu sagen, okay, ich ziehe mich dunkel an, weil ich einfach nicht möchte, dass diese Person einen Eindruck von mir gewinnt, nur weil ich jetzt einen rosaroten Blazer anhabe und mir dann wie weniger zutraut, als wie wenn ich jetzt einen schwarzen Blazer tragen würde. Ich finde es ein bisschen schade und eigentlich ein bisschen bedenklich, dass man offenbar Leute so wahrnimmt. Wenn ich einen rosaroten Blazer anhabe, wird mir weniger zugetraut, als wenn ich einen schwarzen anhabe. Ich weiß auch nicht, also ich kann nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, ob das stimmt oder nicht, aber es hat mir zu denken gegeben und darum eben der rosarote Blazer kommt dann bei der zweiten Begegnung oder so.
Zum Schluss möchte ich noch auf die Studienstiftung zu sprechen kommen. Du warst ja 9 Jahre lang Stiftlerin, hast viele Veranstaltungen besucht und zudem auch das Auslandsseminar National Model United Nations ins Leben gerufen. Das wird noch bis heute weitergeführt. Welches Erlebnis aus der Zeit als Stiftlerin war besonders prägend für dich?
Ich glaube, besonders prägend war genau das, was du gerade erwähnt hast, dieses National Model United Nations. Also, und es freut mich übrigens sehr, dass das immer noch gibt. Also, ich finde es eine tolle Sache. Dort war es wirklich so, dass ich mit dieser Idee an die Studienstiftung herangetreten bin. Und sie ist wirklich so ein bisschen, ja, klingt interessant. Versuch das mal auf die Beine zu stellen. Ich musste damals auch noch zu einem gewissen Teil Sponsoren dann anfragen und sozusagen eintreiben. Aber mir wurde eigentlich auch dort Raum gegeben, etwas auszuprobieren. Und das hat mich sehr ermutigt und bestärkt eigentlich. Und das hat mich, glaube ich, besonders geprägt. Und dann ist halt, glaube ich, in der Studienstiftung, was ich würde behaupten, für alle prägend ist, immer sind die einfach die Gespräche mit anderen, der Austausch mit anderen Stiftlerinnen und Stiftlern. Ja, es gibt nicht einen Moment, von dem ich sagen kann, der war besonders prägend, aber so durchs Band weg, einfach dieser Austausch war schon prägend für mich.
Mhm. Ja, du bist der Studienstiftung auch nach deinem Austritt verbunden geblieben. Und zwar unterstützt du uns als Assessorin. Was gefällt dir an dieser ehrenamtlichen Aufgabe?
Für mich ist diese Aufgabe ein bisschen etwas zurückgeben. Also ich habe sehr viel profitiert von der Studienstiftung. Und jetzt möchte ich gerne etwas der Stiftung selber zurückgeben und gleichzeitig auch eben jungen Personen die Möglichkeit geben, von dieser Stiftung ebenso zu profitieren, wie ich das getan habe. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch sehr spannend, mit wirklich ganz jungen in Kontakt zu sein, also auch in der Arbeit mit so Jungen, also gerade Abschlussgymnasium, kommen wir eigentlich selten in Berührung. Und es ist wirklich sehr spannend zu spüren und zu hören, wie sie ein bisschen ticken heute. Vielleicht tun sie das bis zu einem gewissen Grad ähnlich wie wir damals, als wir noch so jung waren, aber manchmal eben auch ganz anders. Also sie haben natürlich andere Themen und andere Herausforderungen, die es bei uns noch gar nicht gab.
Mhm. Ja, jetzt sind wir bereits am Ende dieses Gesprächs angekommen. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und auch viel Kreativität in der Welt der Diplomatie und auch sonst alles Gute für deine Zukunft.
Herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei dieser Begegnung dabei zu sein. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht natürlich weiter. Falls Sie die nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie sich unseren Podcast auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Feedback und Anregungen können Sie uns gerne per Mail an info@studienstiftung mitteilen. Wir freuen uns sehr darüber. Merci und bis zum nächsten Mal.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.